dass du uns demütig hältst, wenn wir einen Sieg errungen haben. Amen. Kapitel 8 in Richterbuch, Gideons Kampf gegen seine Brüder. Da haben wir zuerst in den Versen 1 bis 3 sein weises Verhalten gegen die Brüder. Beschwichtigung. Hier sehen wir die Weisheit Gideons, wie er vorgeht, auch gegen seine Brüder. Vers 1, die Männer von Ephraim sagten zu ihm, was ist das für eine Sache, die du uns getan, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu kämpfen. Und sie zankten heftig mit ihm. Hier kommt ein Angriff von innen, vom Volk Gottes, und der Gefahr, dass hier ein Bruderzwist entsteht im Hause Israel. Man möchte meinen, nun wären alle Stämme Israels zu Gideon gekommen, hätten ihm auf die Schulter geklopft und hätten ihm gesagt, super, hast du es gemacht und so weiter. Aber nein, die Ephraimiter werden zornig. Wir haben ein Recht, dass du uns zu Hilfe rufst. Wir hätten auch gern dem Herrn gedient. Du hast uns nicht gerufen. Und dann fachen sie einen Streit an. Kennen wir sowas? Gibt es sowas im Neuen Testament auch? Dass wir in der Gemeinde Jesu, weil jemand ist betupft und beleidigt, weil er nicht gerufen wurde zu einem Dienst und ein anderer hat den Dienst getan. Mich fragen sie nicht. Gibt es sowas? Sind sogar Gemeinden kaputt gegangen, ruiniert worden, weil der Herr sowieso nicht gebeten wurde, den Dienst zu tun. Und dann hat er sich aufgeregt und hat den Frieden zerstört in der Gemeinde. Ja, man möchte gern der Prediger sein, durch den 1000 Menschen zum Glauben kommen, und dann wird man eifersüchtig, oder? Ein Bhak Singh hat 1000 Gemeinden gegründet in Indien, da können wir auch eifersüchtig werden, oder? Draußen geht die Welt zugrunde und wir sind beleidigt, weil wir eine Predigt nicht halten dürfen. Und zerstören die Gemeinde. Und bin ein bisschen bitter, weil wir zur Kinderstunde nicht gefragt wurden. Das ist, steht nicht im rechten Verhältnis, oder? Da ist nicht Gott der Herr, da ist nicht Gott König, wenn so ein Denken da ist. Und er sagte zu ihnen, aber jetzt schauen wir, wie Gideon reagiert. Was habe ich nun getan im Vergleich mit euch? Was habe ich getan im Vergleich mit euch? Ich bin nur da gestanden mit 300 Leuten und habe ein bisschen posaunt und ein paar Krüge zerschlagen. Aber ihr habt dann doch die Nachlese gehabt. Ihr habt den großen Kampf gehabt. Ihr seid denen allen nachgejagt und habt sie alle vernichtet. Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? Also sie hatten sich aufgeregt, weil sie nicht gerufen worden waren, dass sie auch da bei der ersten Sammlung, oder? Bei der ersten Sammlung kamen ja nur die von Manasse und von Ephraim und von Manasse und von Naphtali und noch ein Stamm. Aber die wurden dann wieder ausgesiebt, oder? Und jetzt regen sie sich auf deswegen. Und er sagt ihnen, schaut, wir haben gar nicht viel gemacht, aber ihr konntet doch jetzt da denen nachjagen und ihr habt die große Beute eingenommen. Und so haben sie sich wieder beruhigt, weil Gideon sanftmütig gewesen ist. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Und er hat weise geredet mit ihnen. Ja.
Jetzt hatten wir jetzt schon mal, dass nicht alle Stimmen zum Krieg eingeladen ja. Waren. Also bei Barak war es ja auch so, dass
der... Aber bei Barak, sind sie selber geblieben. Also da war eine große Not und da wird es nicht als negativ, da wird es nicht hingestellt, dass der Barak sie nicht gerufen hätte, sondern sie sind nicht gekommen, als sie gerufen wurden, ja, bei im Richter 4.
Also kann man dann daraus schließen, dass die Feinde nur Teile Israels besitzen und die Stämme, die sich jetzt wehren, sind die unterrichten?
Ja. Das war wahrscheinlich so, dass die, zum Beispiel jetzt bei Gideon ist es ja hauptsächlich das Manasse, oder das besetzt war und das in die große Not kam. Wie weit es den anderen Stämmen ging, das wissen wir nicht genau. Aber interessant ist, dass zum Beispiel Jephtha hat auch wieder ein gewisser Teil, ja, da ist es Ephraim, oder? Und Manasse auch, diese Gegend. Aber bei anderen waren es dann, bei Othniel, da war es im Süden, oder? Das war in die Gegend von Juda. Bei Othniel und bei Ehud das war dann bis, das war auch im Süden, Ehud, ja, auch diese Gegend. Und jetzt sind wir mehr im Norden. Also es kann sein, dass nicht alle von der gleichen, in der gleichen Art und Weise bedrängt worden waren und es hier also speziell um die Stämme geht. Aber die anderen hätten gerne mitgekämpft, die Ephraimiter hier. Die waren ja auch im Norden. Ephraim ist ja gar nicht weit weg von Manasse, wenn wir das zu, das haben wir ja gesehen auf der Karte vorher, dass Ephraim und Manasse, die sind ja zusammen. Ephraim ist ein bisschen leicht im Süden von Manasse, oder? Manasse ist heutiges Samarien, also späteres Samarien. In eure Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Das ist ein demütiges Wort, oder? Schaut, ich bin nichts, es geht gar nicht. Ich habe gar nicht viel tun können, aber ihr habt viel getan. Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er dieses Wort redete. Also er hat den richtigen Ton gefunden auch, Gideon. Er hätte jetzt hart reden können, oder? Hat er nicht getan. Er hätte auch sagen können, seid still, sonst jage ich meine ganzen Manasse-Soldaten, die so tapfer waren, auf euch. Ja. Jephthah hat das getan. Hier ist er ganz anders als Jephthah. Und dann, aber hier, wenn wir weiterlesen, gibt es auch was Negatives hier. Ein unweises Verhalten gegen die Brüder. In Vers 4. Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, ermattet und nachjagend. Und er sagte zu den, also die haben jetzt auch Proviant schon verzehrt, offensichtlich, also jetzt haben sie Hunger schon wieder. Und er sagte zu den Männern von Sukkot, gebt bitte dem Volk, das mir nachfolgt, einige Laibe Brot, denn sie sind ermattet. Und ich jage den Königen von Midian und Sebach und Salmuna nach. Es geht ihm wieder um Nahrung. Wir haben hier wieder diese Strategie, Versorgung mit genügend Nahrung. Er weiß, das Volk, das jetzt gekämpft hat, die brauchen Nahrung. Gebt den Soldaten Brot. Das war weise von ihm und wichtig. Wenn wir kämpfen, dann brauchen wir Nahrung, geistliche Nahrung. Oder wenn wir geistlich kämpfen, müssen wir geistliche Nahrung haben. Und natürlich... Auch körperlich können wir nicht endlos kämpfen. Ja, manchmal braucht unser Körper auch Schlaf. Das ist klar. Und auch leibliche Nahrung und Erfrischung. Das wäre unweise, wenn wir unseren Körper so auspumpen, dass wir gar nichts mehr tun können, krank werden. Aber jetzt hier, die Obersten von Sukkot sagten, ist die Faust Sebachs und Zalmunas schon in deiner Hand? Also, das sind Israeliten, ja, Leute von Sukkot. Das ist, also, wenn wir die Karte wieder anschauen, da unten Sukkot, oder? Hier, das sind Israeliten halt von Ostjordanland, also Leute von Manasse. Wahrscheinlich gehören sie zu Manasse, zu dem Stamm Manasse hinzu, ja, sicher. Und jetzt kommt Gideon und sie erweisen ihm und seinen 300 Leuten keine Gastfreundschaft. Sie sagen, ist die Faust Sebachs und Zalmunas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Sie denken sich, na, noch hat er die ja noch nicht besiegt, die Midianiter. Und für uns ist, und wir wollen mal schauen, wer gewinnt, ja, sodass wir zum Schluss auf der Seite des Siegers dann stehen. Ja. Aber jetzt wissen wir noch nicht genau, wer gewinnt, oder? Also, keine schöne Geste. Sie verweigern die Gastfreundschaft, das gehört zu den schlimmsten Sünden überhaupt, dass man jemandem die Gastfreundschaft verweigert, hier sogar einem Bruder des Volkes und sogar also solchen, die so gekämpft haben für den Herrn. Sie sagen einfach, warte, du hast nun noch nicht gewonnen, Gideon. Das ist schlecht. Gastfreundschaft verweigern, das lässt das Volk Gottes zersplittern. Oder zerrütten. Wenn Menschen nicht mehr freundlich sind, dann gibt es eine Zersplitterung der Gesellschaft. Wir werden ja noch einiges lesen über Gastfreundschaft in den letzten Kapiteln von Richterbuch. Da ist auch die Rede von Gastfreundschaft. Und wenn diese nicht gegeben wird, ist das eine ernste Sache. Ja, geistlich dürfen wir das auch auslegen, nicht nur eins zu eins, dass auch wir gastfreundlich sein sollen, sondern wir sollen auch geistlich den anderen Speise geben. Wir sollen bereit sein, dem anderen geistliches Himmelsbrot zu geben. Wir sollen was haben zum Weitergeben. Und Gideon sagte darum, wenn Jahwe Sebach und Salmune in meine Hand gibt, werde ich euer Fleisch mit Dornen der Wüste und mit Stechdisteln zerdreschen. Das ist ein bisschen hart, Gideon. Nun, er zog von dort nach Pniel hinauf und redete zu ihnen auf dieselbe Weise. Die Männer von Pniel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Die waren auch so, die haben sich gedacht, na, wir warten noch, mal schauen, wer gewinnt. Und er sagte auch zu den Männern von Pniel und sagte, wenn ich in Frieden zurückkomme, so werde ich diesen Turm niederreißen. Den Verteidigungsturm der Stadt niederreißen. Ist es Ruben? Ich glaube, ich muss jetzt die Karte schauen, wo das ist. Jetzt macht er mal gar nichts. Kann man schauen, wo das ist. Oh, ich finde die Karte nicht. Hier. Also hier Manasse ist rosa-rot. Manasse und Ephraim. Hier der untere Teil ist Ephraim, oder? Und hier ist Manasse und Halbmanasse. Hier. Und hier, das ist, wie heißt das hier? Ruben? Gad. Dann ist es Gad, oder? Dann ist es also Gad. Waren es Gaditer in dem Fall. Denn Sukkot ist hier etwa, hier gelegen, oder? Ja. Danke. Also, Gideon ist hier schon sehr verärgert offensichtlich, oder? Die lassen, geben uns nichts zu essen. Na warte, wenn wir zurückkommen, dann sollt ihr es spüren. Dann sollt ihr es spüren. Und im Zorn ist man, verliert man leicht das Maß. Er verwendet da die scharfen Dornen und Disteln. Das sind ja die Pflanzen, die durch den... Die ausdrücken den Fluch, den Gott über die Erde gebracht hat. Oder Dornen und Disteln sollen die der Acker bringen und so weiter. Und er verwendet die und zerdrischt diese Leute. Ich weiß nicht, ob das auch beinhaltet, dass sie darunter dann sterben, unter diesem Auspeitschen. Jedenfalls die Leute von Pniel, denen nimmt er den Verteidigungsturm weg. Ja. Man fragt sich, auf welcher Seite kämpft eigentlich der Gideon? Der hinterlässt seine Volksgenossen noch verteidigungsärmer als vorher. Nimmt ihnen den Turm weg, den Turm der Stadt. Das ist ja für jede Stadt ganz wichtig, dieser Befestigungsturm, wo man sich, wenn man nicht mehr kann, dann kommen alle Leute in den Turm dort und verstecken sich dort, ja, und dann, damit sie noch überleben können. Der Verteidigungsturm. Gideon schießt hier über das Ziel hinaus. Die waren immerhin noch Gottes Volk, das waren nicht die Feinde, das waren Israeliten. Sie waren also anders, sie sind anders zu behandeln als die Kanaaniter. Ja. Es ist schon klar, dass manche im Volk Gottes brauchen Züchtigung, ja, aber bitte nicht eine maßlose oder eine so übermäßige Züchtigung. Ja. Also das ist schon ein Schwachpunkt, er verliert hier das Empfinden für das rechte Maß, weil er wirklich zornig ist. Und man sieht auch nicht, dass er betet, dass er in der Abhängigkeit des Herrn steht. Sebach und Salmuna waren im Karkor. Jetzt muss ich wieder zurück. In Karkor. Na. Ich finde es jetzt nicht mehr. Ah, hier, Kakor. Hier in dieser Gegend, in der Nähe von Jokbeha. Und ihre Heere mit ihnen, etwa 15.000 Mann, alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Lager der Söhne des Ostens, und 120.000 Mann, die das Schwert zogen, waren gefallen, also insgesamt 135.000. Und Gideon zog den Weg zu den Zeltbewohnern hinauf, östlich von Nobach und Jokbeha. Hier haben wir Jokbeha, also im Süden. Und er schlug das Lager, und das Lager war sorglos. Und Sebach und Salmuna flohen, und er jagte ihnen nach, und er fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Salmuna, und das ganze Lager versetzte er in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joasch, kehrte aus dem Kampf zurück von der Anhöhe Heresch herab, und er fing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn. Und dieser schrieb ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot. Das sind diese Leute, die vorher dem Gideon die Gastfreundschaft verweigerten. Und er sagte: Seht hier Sebach und Salmuna, derentwegen ihr mich verhöhnt habt. Indem er sprach, ist die Faust Sebachs und Salmunas schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollten. Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dornen der Wüste und Stechdisteln, und er züchtigte die Männer von Sukkot damit. Ja. Die Lektion, die wir hier raus lernen können, ist, wir sollen vorsichtig sein, wenn wir zornig werden. Wenn wir aufgebracht sind über einen bösen Bruder oder böse Schwester, die so böse gehandelt hat. Züchtigung mag schon gut und recht sein, aber es ist vielleicht besser zu warten, bis man nicht mehr so erregt ist. Und dann soll man sich besinnen. Und soll den Herrn fragen, eingreifen, dann, wenn auf biblische Weise dann vorgehen. Es ist leider schon in der Gemeinde Jesu schon passiert, dass Leute, die gezüchtigt werden sollten, die wurden über die Maßen gezüchtigt, und es wurde ihnen der Weg zur Umkehr verbaut. Also da ist viel Not entstanden im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesu. Und den Turm in Pniel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Also hier haben wir es, die sind also getötet worden. Ja. Und er dezimiert das Volk Gottes noch mehr. Hat eine ganze Stadt, die Männer der Stadt hat er getötet von Pniel. Er sagte zu Sebach und zu Salmuna: Wie waren die Männer, die ihr bei Tabor erschlagen habt? Und sie sagten: Sie waren so wie du, jeder an Gestalt wie ein Königssohn. Wie ein Königssohn. Und er sagte: Das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr Jahwe lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, so erschlüge ich euch nicht. Und er sagte zu Jetter, seinem Erstgeborenen: Steh auf und erschlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Und Sebach und Salmuna sagten: Steh du auf und stoß uns nieder, denn wie der Mann, so seine Kraft. Und Gideon stand auf und er schlug Sebach und Salmuna. Und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Also, dass er die Feinde getötet hat, das war sicher sehr gut, denn das war auch Gottes Befehl. Die Feinde müssen getötet werden, die kanaanitischen Feinde. Aber was er jetzt tut, er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren, das war nicht gut. Ja? Denn alles von den Feinden, von den Kanaaniten, ist dem Bann verfallen. Das ist nicht jetzt, und er soll sich jetzt nicht an dem Gold dieser Heiden bereichern. Und jetzt kommt der Fehler. Sein Rückfall in den Götzendienst, beziehungsweise seine Grundlage. Er legt den Grund für einen Rückfall in den Götzendienst. Aber bevor er das tut, haben wir wieder was Gutes, ein positives Verhalten. Dann das falsche Verhalten. Das positive Verhalten: Die Männer von Israel sagten zu Gideon: Herrsche über uns, sei Herr oder walte du über uns. Sie verwenden noch nicht das Wort sei König, das steht hier nicht im Hebräischen, aber das Wort für herrschen. Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Interessant ist, dass dieser Gedanke des Herrschens hier aufkommt, oder? König oder wenigstens Herr, sei Herr über uns. Und die Feinde haben gesagt, seine Söhne schauen aus wie Königssöhne. Kommt der Gedanke des Königtums, kommt schon ein bisschen vor. Aber er lehnt es ab, Herrscher zu werden. Denn was war denn das Ziel gewesen? Was war das Ziel des Kampfes gegen die Midianiter gewesen? Nicht nur, dass die Midianiter besiegt werden, sondern dass die Herrschaft Gottes wieder aufgerichtet wird über das Volk. Wer soll die Autorität über das Volk haben? Der Herr ist König und der Herr soll die Autorität haben. Er sagte zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn soll über euch herrschen, Jahweh soll über euch herrschen. Diese Gefahr war immer wieder da im Volk Gottes und man kann nicht genügend davor warnen. Da ist irgendein Mann Gottes und der ist so gewaltig und er predigt so gut und der Herr segnet ihn so und er hat so viele Gemeinden gegründet und es ist wirklich ein wunderbarer Mann Gottes. Und was macht man? Man erhebt den Menschen und es ist immer wieder geschehen. Und man spricht vielleicht noch hunderte und 200 Jahre immer noch von diesen Menschen. Ja, dieser Mann. Menschen dürfen aber nicht im Mittelpunkt stehen. Und wir sind nicht Nachfolger Luthers und Nachfolger von Menno und wie sie alle heißen. Wir sind Christen, Nachfolger Jesu Christi. Und wir sind nicht Calvinisten und Lutheristen, oder Lutheraner meine ich, und wie sie alle heißen. Ja. Es gibt viele. Darbisten, oder? Und so fort. Der Mensch tendiert dahin, andere Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber wir haben eine Theokratie in der Gemeinde Gottes. Wer sind wir? Hirten? Unterhirten? Er ist der große Hirte. Also hüten wir uns davor, dass wir Menschen nur deshalb nachfolgen, weil sie so beeindruckende Kämpfer des Herrn sind und weil sie so gewaltige Männer Gottes sind. Ja. Irgendwann kommt einer, der ist noch beeindruckender, noch gewaltiger. Und dann rennen wir dem nach. Die Philister waren auch so. Und die Israeliten waren auch so. Da kommt der große Saul. Oh, ein Kopf größer als alle anderen. Und sie denken sich, boah, das ist ein König. Groß, herrlich. Schau dir die Statur an. Ja. Ja, und dann kommt ein größerer, oder? Der Goliath. Und da zittert der Saul. Es kommt immer wieder einer, der größer ist, oder? Und dann, was macht Gott? Er holt sich einen kleinen David. Der kleine David, Junge. Und David stellt den Herrn vor Augen. Darum geht es. Die Theokratie Gottes muss errichtet werden. Weiter, Vers 24, und Gideon sagte zu ihnen, eine Bitte will ich von euch erbitten, gebt mir jeder die Ohrringe seiner Beute, denn sie hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter waren. Gebt mir. Irgendwie möchte doch auch noch was haben, der Gideon. Gebt mir das Gold. Das wäre noch schön, ein bisschen Gold zu haben. Ja. Alles andere könnt ihr haben, aber das Gold, das hätte ich gerne. Er ist ja, was ist seine Stärke gewesen? Was war seine Stärke? Vorrat. Vorrat schaffen, Nahrungsvorrat. Und wenn man Gold hat, dann kann man ja mit dem Gold kann man wieder Nahrungsvorrat kaufen, oder? Das war seine Stärke. Vorsorge treffen. Und die Stärke kann gleichzeitig auch oft dann auch wieder die Schwäche sein. Ja, gebt mir ein bisschen materiellen Vorrat. Es ist interessant, wie so groß, es gibt so Versuchungen, und wenn man die Kirchengeschichte beachtet und auch die biblische Geschichte beachtet, findet man immer wieder gewisse Versuchungen für Männer Gottes. Und ich habe hier die drei großen Versuchungen aufgeschrieben, in denen Männer Gottes gefallen sind. Und man findet sie immer wieder. Und hier bei den Richtern, die wir jetzt dann haben, kommen sie auch vor. Beim Gideon war es das Geld oder das Gold, ja, der materielle Vorteil. Bei Jephtha ist es die eigene Ehre und bei Simson sind es die Frauen. Und das haben wir immer und immer wieder. Geld, eigene Ehre oder Frauen. Oder alle drei oder zwei von ihnen. Ja. Aber das sind die Dinge, wo wir immer wieder sehen, dass Männer Gottes und Frauen Gottes gefallen sind. Bei den Frauen sind es dann die Männer. Klar. Aber das andere Geschlecht einfach. Ja. Interessant ist, wenn man die Geschichte der Hugenotten liest. Die Hugenotten waren wirklich treue Kämpfer Gottes in der Kirchengeschichte. Aber an einem Punkt konnten die Hugenotten überwunden werden. Die katholische Kirche hat sich überlegt, wie können wir die Hugenotten besiegen, oder? Und die Hugenotten waren bereit, in den Tod zu gehen für den Herrn. Aber an einem Punkt kamen sie auf die Idee, wir schicken unsere katholischen Frauen aus und die sollen die Hugenotten verführen. Gleich wie Bileam, Bileams Rat. Und das hat funktioniert. Es gab Hugenotten, die wurden verführt durch Frauen, die sich an sie ranmachten. Hier ist es das Geld. Das Geld kann eine ganz, ganz große Versuchung werden. Gerade in einer Zeit, wo man merkt, ja, die Wirtschaft ist schlecht und da ist es schon gut, dass man Geld hat. Und immer wieder kommt diese Gefahr. Hier haben wir sie bei Gideon. Sie sagen, gerne wollen wir sie geben. Und sie bereiteten ein Oberkleid, ein Gewandtuch aus und warfen jeder die Ohrringe seiner Beute darauf. Und das Gewicht der goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, war 1700 Schekel. 20 Kilo Gold, ist nicht schlecht, oder? Etwa. 20, ich glaube, ein Schekel war 11 Gramm mal 17. Also mal 1700, mal 1700, also kommt man etwa auf 17, 18, 19 Kilo vielleicht. Ja? Außer den Halbmonden und den Ohrgehängen und den Purpurkleidern, das kommt auch noch dazu, die Könige von Midian trugen und außer den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Also noch mehr als 20 Kilo Gold war es. Gideon einerseits lehnt also die Königswürde ab, aber die Ornamente eines Königs, die nimmt er gerne in Empfang. Er macht ein Souvenir aus seinem Sieg. Anstatt weiter zu kämpfen, macht er ein Ephod aus Gold und stellt es auf in der Stadt Ophra. Er selber wurde kein Götzendiener, aber später wurde gerade dieses Gold-Ephod wurde ein Götze für Israel. Ganz Israel hurte diesem dort nach und es wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. Also Israel fällt hier durch das schlechte Vorbild eines Führers, fällt jetzt in genau den Götzendienst, von dem dieser Führer das Volk Israel eigentlich befreien wollte. Und sogar befreit hatte. Und jetzt, aber vorher waren es was Götzendienst plus Midianiter, jetzt ist es Götzendienst ohne Midianiter. Der Feind schläft nicht. Wer da glaubt zu stehen, siehe zu, dass er nicht falle. Der nächste Angriff kommt bestimmt und er kommt von einer unerwarteten Seite. Hier haben wir das. Das hat Gideon nicht erwartet, oder? Dass der Angriff von dieser Seite kommt. So wurde Midian von den Söhnen Israels gebeugt und es hob sein Haupt nicht mehr empor. Das Midian wurde also wirklich geschlagen und ganz vernichtet. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und Jerubbaal, der Sohn des Joasch, ging hin und wohnte in seinem Haus. Und Gideon hatte 70 Söhne, die aus seiner Lände hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Nun, viele Frauen haben es ja auch nicht gerade das Beste, haben wir aus 5. Mose 17 gelernt. Dass ein König soll nicht viele Frauen haben. Nun, er ist kein König, aber auch das war nie eine gute Sache, wenn Gottes Männer viele Frauen hatten. Das war auch bei David nicht gut, oder? Einer der vielen Söhne, die er da gezeugt hat, der hieß Abimelech. Seine Nebenfrau, die in Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn und er nannte er oder sie. Das wäre jetzt interessant nachzuschauen im Griechischen, aber im Hebräischen. Aber ich glaube, es ist hier das die männliche Form. Und er nannte seinen Namen Abimelech. Also ist es nicht die Frau gewesen, sondern Gideon. Man könnte eventuell noch übersetzen, Mann nannte seinen Namen. Das wäre noch möglich. Also wenn es heißt, Mann nannte seinen Namen, dann war es nicht Gideon, der ihm den Namen gegeben hat. Aber das, üblicherweise müssen wir annehmen, er nannte seinen Namen. Also von daher ist es ziemlich sicher, dass also es doch der Gideon war, der ihm diesen Namen gegeben hat. Abimelech, das bedeutet, mein Vater ist König. Es könnte eventuell auch übersetzt werden mit Vater des Königs. Also, dass er, der Abimelech, ein Königvater wird. Aber die erste Übersetzung ist wahrscheinlich ja, nämlich Abi, mein Vater, und Melech ist König. Mein Vater ist König. Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter und er wurde begraben im Grab seines Vaters Joas in Ophra, der Abiesriter. Und es geschah, als Gideon gestorben war, da wandten sich die Söhne Israels wieder ab und hurten den Baalim nach und machten sich Baal-Berit, also den Bundesbaal, zum Gott. Und die Söhne Israels gedachten nicht Jahwes, ihres Gottes, der sie gerettet hatte, aus der Hand all ihrer Feinde ringsum. Und sie erwiesen keine Freundlichkeit, keine Güte an dem Hause Jerubbaal Gideons nach all dem Guten, das er an Israel getan hatte. Also jetzt geht es wieder abwärts mit dem Volk Gottes. Ruhe war 40 Jahre, aber das Volk fällt wieder in den Götzendienst. Nicht einmal ein Dank blieb übrig für das Haus Gideons. Gideon ist wie eine Wasserscheide unter den Richtern, denn von nun an geht's bergab. Von nun an werden die Richter selber das Problem. Gideons Nachfolger Abimelech, der kein Richter war, sondern ein Tyrann, wird zum großen Problem. Und dann Jephtha und dann Simson. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Sind noch Fragen übrig geblieben? Das Angesicht Gottes, Pniel, am Fluss dort, am Jordanfluss. Sukkot war dieses auch das andere, das kennen wir ja auch von Jakob. Die Stadt Sukkot war ja diese Stadt, wo Jakob dorthin kam mit seiner Familie und dort gewohnt hat eine Zeit lang. Der nächste dann wird morgen sein, das wollen wir heute Abend sein, Gideons Sohn, der Abimelech, der aber kein Richter ist. Ja, er ist man kann ihn mit einem Fremdwort sagen, ein Usurpator, das heißt einer, der sich selbst die Macht an sich reißt und er wird zu einem Tyrannen.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Und ja, wenn es sein kann, dass wir Lasten auferlegt bekommen, die über unser Vermögen hinausgehen, können wir dann auch zusammenbrechen und gleichzeitig auch geistig sein?
Können wir dann auch zusammen? Hier geht es. Also, wovon Paulus spricht, ich habe ja eigentlich nur Paulus zitiert, oder? Wenn ich ja erst 2. Korinther 1 dort, dass er über die Maßen beschwert wurde, also über das Maß hinaus, über das Vermögen. Dort ist es natürlich eine Last, eine Beschwernis im Dienst gewesen, die ihn eigentlich in den Tod gebracht hätte. Ja? Das kann sein, dass es ein Aufruhr war in Ephesus, wo sie ihn zerreißen wollten fast. Wir wissen nicht genau, was es ist. Wir reden meistens von irgendwelchen Problemen, die wir bekommen, wenn wir so von Lasten sprechen, von irgendwelchen, ich weiß nicht, schwierigen Situationen, in die wir hineinkommen. Da haben wir die Kraft des Herrn es geht oft über unser Vermögen. Das heißt, von uns aus gesehen schaffen wir das nicht. Wir schaffen das nicht, jetzt richtig zu reagieren, wir schaffen das nicht, von uns aus gesehen, da jetzt das zu überstehen, sei es physisch zu überstehen, sei es innerlich zu überstehen. Wir sagen, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Kennt ihr das? Und da ist es dann wichtig, dass man sich auf den Herrn stützt und zum Herrn kommt und sagt, Herr, ich kann wirklich nicht mehr, aber jetzt zeig du deine Kraft, ich bin am Ende. Da kann man natürlich sehr wohl, kann es passieren, dass wir dann sündigen. Und das dürfen wir nicht, das sollen wir nicht. Also es ist ja oft so, dass wir uns rechtfertigen, ja, ich konnte nicht mehr, mir hat es gereicht. Ja, und dann habe ich das und das getan. Aber das ist falsch, oder? Und der Herr möge uns daran erinnern, dass er die Kraft ist und dass er uns beistehen wird, auch in diesen ganz schwierigen, unmöglichen Situationen, die wir nicht mehr aushalten können. Der Herr weiß ja darum, der Herr hat sie zugelassen, die Situation. Das ist aber kein Recht, dass ich jetzt sündigen darf, sondern dass ich jetzt, es ist eine Gelegenheit, dass jetzt eine übernatürliche Kraft Gottes zum Ausdruck kommt. Das ist gemeint. Das ist jetzt eine Gelegenheit für Gott, sag, Herr Jesus, ich bin völlig am Ende und ich weiß nicht weiter, aber jetzt bitte handle du. Ich kann nicht. Und dann muss man auf den Herrn schauen. Es gibt ja Geschwister, die haben sehr, sehr schwere Dinge erlebt. Es ist für mich hier schwierig, darüber zu reden, weil ich das nicht erlebt habe, oder? Man kann sehr leicht reden als einer, der das nicht erlebt hat. Aber es gibt Leute, die das erlebt haben, die können dann besser darüber reden, können sagen, wie der Herr sie dann aufgerichtet hat, wenn sie auf den Herrn auch geblickt haben. Es gibt Leute, die zerbrechen und sagen, na, mir reicht es. Und dann wenden sie sich, werden sie bitter gegen Gott, oder? Oder dann sündigen sie in irgendeiner Weise. Das ist unberechtigt. Ja. Denn der Herr, seine Kraft wäre ja da. Aber es ist seine Kraft, nicht unsere. Von daher.
Das ist die 1. Korinther 10, 13, wird ja in dem Zusammenhang.
Ja, 1. Korinther 10, Vers 13, dort heißt es, keine Versuchung hat euch erfasst, als nur eine menschliche, dort die Korinther, ja. Er sagt, das, was ihr erduldet, das ist ja nur was Menschliches. Aber Gott ist treu, der euch nicht über euer Können hinaus versuchen lassen wird, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen werden, dass ihr sie werdet ertragen können. Das heißt also, es geht hier um eine Versuchung. Eine Versuchung ist eine Prüfung. Die Prüfung ist, Gott schaut, wie wirst du jetzt reagieren in dieser Situation? Und da sagt, du musst nicht sündigen. Gott wird einen Ausgang schaffen, dass du nicht sündigen musst. Ja? Aber es geht hier nicht um eine Last wie Paulus, die über das Vermögen geht, im Sinne von, dass er jetzt beschlossen hat zu sterben. Dort spricht er ja nicht von einer Versuchung. Hier spricht er aber von Versuchung. Also wenn Gott uns in eine Prüfungssituation schickt, dann gibt er auch den Ausgang, ich muss nicht sündigen. Eine Last kommt über mich, die mir zu schwer ist, ja, zum Tragen. Dann ist das gleichzeitig auch eine Prüfung. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Wirst du jetzt aufgeben? Wirst du jetzt dem Herrn bitter werden? Wirst du dem Herrn Vorwürfe machen? Wirst du ärgerlich gegen Gott? Oder wirst du drunter bleiben und sagen, Herr, ich kann aber nicht drunter bleiben, ich schaffe es nicht, aber jetzt stärke du mich und ich bin am Ende. Und übergibst dich dem Herrn. Paulus spricht in der anderen Stelle spricht er ja von einem körperlichen, von einer Situation, wo er dem Tode nahe kam, also zu sterben. Und er war bereit zu sterben. Und darum geht es doch, oder? Es geht darum, ob wir bereit sind zu sterben. Sind wir bereit zu sterben? Sind wir bereit zu sagen, okay, Herr, lieber sterben als sündigen. Lieber sterben als jetzt bitter sein gegen dich. Lieber sterben als zornig sein gegen dich. Ich will mich fügen in diese Situation hinein. Und jetzt stärke du mich. Und dann kommt auch die Kraft oder das Durchtragen. Ja. Gott wird mich durchtragen durch diese Situation. Ja, warum soll jetzt der... naja, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er seinen Sohn schon recht früh die Kriegskunst lernen will und dass man die Feinde alle vernichten muss und so weiter. Das ist ja sehr gut, oder? Jetzt in diesem Sinne, in diesem Zusammenhang. Es geht ja um die Kanaaniter, oder? Es geht ja nicht um Mord, es geht ja um Ausrottung der Feinde Gottes. Hier ist ja ein Gericht, das ausgeübt wird über die Feinde Gottes, und er möchte halt, dass sein Knabe jetzt schon lernt, möglichst früh schon jetzt da radikal gegen die Feinde vorzugehen. Und der Knabe, das ist noch ein Knabe, der hat das noch, der schafft das nicht. Bitte. Ja, natürlich. Genau, danke. Wer will schon von einem Knaben getötet werden? Der Abimelech will auch nicht von einer Frau getötet werden. Ja. Sagt er seinem Waffenträger, er soll ihn schnell umbringen, bevor er stirbt, denn sonst heißt es noch, eine Frau hat ihn erschlagen, ja, hat ihn getötet. Ja. Also hier, was den Knaben betrifft, das ist eine Erziehungs-, sozusagen, er will den Kleinen möglichst bald an den Krieg gewöhnen. Ja. Das verstehen wir natürlich nicht, weil wir ja nicht Kriege, und wir kämpfen ja nicht physische Kriege. Ja. Wir denken ja ganz anders über Krieg. Wir sind ja, als Christen führen wir nicht jetzt die politischen Kriege, ja, sondern und wir töten nicht. Aber hier war ja das das war ja der Auftrag des Volkes Israel, es soll die Feinde töten, es soll die Kanaaniter ausrotten. Viele Leute, die die Bibel lesen, verstehen das nicht und sagen, wieso ist die Bibel so brutal und wieso werden da so viele Menschen umgebracht? Aber Gott wollte das, das war nötig, entweder werden jetzt die Feinde gerichtet oder getötet, oder die Feinde werden das Volk Gottes töten. Und die Feinde, die Kanaaniter, waren so böse, dass Gott gesagt hat, die Bosheit ist voll, die Bosheit dieser Völker ist voll, und jetzt schicke ich das Gericht. Und die Israel war ja nur der Henker. Israel hatte einfach den Gerichtsauftrag, den Auftrag, das Gericht auszuführen, das Gott über diese Völker beschlossen hat. Also Gott verwendet hier Israel als Zuchtroute oder als Gerichtsroute für diese kanaanitischen Völker. Das lesen wir auch schon in 1. Mose 15, da sagt er, die Missetat der Amoriter und der anderen Völker ist noch nicht voll. Aber wenn sie dann voll ist, ja, dann wird das Gericht kommen. Also von daher müssen wir das so lesen. Also hier geht es um Gericht, Ausübung über die Völker. Später wird Gott wieder andere Völker gebrauchen, um die Israeliten zu züchtigen. Zum Beispiel die Assyrer waren eine Zuchtroute für das Volk Israel und Babylonier. Aber dann haben die Assyrer, weil sie viel zu maßlos vorgegangen sind, hat Gott gesagt, aber für das, was ihr getan habt, bekommt ihr auch euer Gericht. Und dann wurden die Assyrer wieder geschlagen. Und sowas gibt es bis heute. Ja, es gibt so etwas wie eine göttliche Vergeltung, wo Gräueltaten geschehen sind. Da kann es sein, dass Gottes Gericht dann auf eine andere Weise über ein Volk kommt. Ja. Das gab es immer wieder in der Geschichte. Ja, soweit.
Ist das gut, dass Israel heute kriegen würde, zum Beispiel um das Land einzunehmen, das auch nicht in Ordnung ist? Wie soll man als Christen die unterstützen dabei, oder wie das
geht? Nein. Nein.
Ist es immer noch nicht in Ordnung?
Nein. Sicher nicht. Also das, was ja... hier geht es ja um Politik, oder? Das ist ja eigentlich alles von den Zionisten ausgegangen. Das war ja alles, das geschah ja nicht im Glauben. Der ganze Zionismus seit, wann war das, 1800 irgendetwas, Herzl, 1875 oder wann, Theodor Herzl, war sogar ein Österreicher, wenn ich mich nicht täusche. Die haben diesen Zionismus ins Leben gerufen. Und das sind ja alles politische Sachen. Und wir dürfen nicht meinen, nur weil wir glauben, dass Israel eine Zukunft hat, ist alles, was die Israeliten tun, gut. Ja, das ist ja, wir akzeptieren das und wir freuen uns, dass Gott eine Hoffnung hat, noch für das Volk Israel als Ganzes. Aber vergessen wir nicht, dieses selbe Volk Israel wird den Antichristen annehmen. Also wir können doch nicht gutheißen, was hier geschieht. Auch nicht alles, was Jakob getan hat, war gut, oder? Oder war das gut, dass er seinen Vater betrogen hat? Das war eine böse Sünde. Dass Gott es trotzdem verwendet hat, ist eine andere Sache. Dass Gott es zugelassen hat oder für seine Zwecke. Dass Gott Dinge voraus weiß in Bezug auf diese ganze endzeitliche Entwicklung in Israel, das ist eine Sache. Gott weiß es voraus und es wird auch so kommen, aber das heißt nicht, dass die Israelis deshalb gut sind in ihren Unternehmungen. Man muss da schon vorsichtig sein. Und ich glaube, manchmal denke ich mir, dass die Christen dazu zu stark Israel unterstützen, zu positiv sind in Bezug auf die Aktionen Israels. Ja, ich mische mich da gar nicht ein. Die sind alle Heiden im Denken. Die sind alle unbeschnitten an Herzen und Ohren. Ja, die sind alle Sünder, die Palästinenser wie die Israeli. Die brauchen alle den Retter Jesus Christus. Also von daher würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Wir sollen nicht Politik betreiben, auch nicht Israel-Politik. Ja. Dennoch beten wir für Israel und dennoch beten wir, dass noch viele Juden zum Glauben kommen und wir wissen von der Schrift her, dass Gott etwas vorhat mit dem Volk, dass es einen Überrest geben wird, der sich bekehren wird. Keine Frage, wir sind nicht Antisemiten, wir sind auch nicht Antipalästinenser, wir sind nicht Anti-Araber, wir sind für alle Menschen. Wir wollen alle Menschen, dass sie das Heil in Jesus Christus finden. Aber wir müssen da nicht mitmischen in diese ganzen politischen Angelegenheiten. Ja, dann wollen wir hier abschließen. Betet noch jemand mit uns zum Abschluss. Amen.